her, aber gefühlte 500 Jahre ist es her. Und auch heute Morgen will ich euch natürlich wieder eine frohmachende Botschaft predigen, weil es das ist, wozu mich Gott berufen hat. Und weil es das ist, was Evangelium bedeutet, eine frohmachende Botschaft. Ich weiß, dass ich das immer und immer wieder sage, wenn ich hier bin, und darum will ich zur Begründung meines Tuns eine Bibelstelle zitieren. Philipper 3, Vers 1. Euch öfter dasselbe zu schreiben oder zu predigen, ist mir nicht verdrießlich oder lästig. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal hier zitiert. Interessanterweise schreibt Paulus das ja auch im Zusammenhang mit der frohmachenden Botschaft. Der ganze Vers heißt ja übrigens, meine Geschwister, freut euch im Herrn. Redet über die Freude. Euch öfter dasselbe zu predigen, ist mir nicht lästig, für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Also auch Paulus wusste schon, wenn es um die Freude im Glauben geht, dann kann man das gar nicht oft genug betonen, weil die Freude im Alltag so leicht unter die Räder kommt. Evangelium predigen heißt frohmachende Botschaften ausrichten. Es heißt, andere an meiner Freude teilhaben zu lassen, die ich darüber empfinde, dass ich eine Erkenntnis im Glauben gefunden habe. Und wenn ich einem anderen Menschen von dieser Freude, die ich empfinde, erzählen will, dann kommt unser Thema Suchen ins Spiel. Denn dann muss ich danach suchen, was dieses Gefundene eigentlich heute in meinen jetzigen Lebensumständen für mich persönlich bedeutet. Und dann muss ich irgendwie nach Worten suchen, wie ich euch das vor Augen malen kann, damit ihr das auch verstehen könnt, damit ihr das nachvollziehen könnt, warum das bei mir so eine Freude ausgelöst hat. Und warum das eventuell auch Freude bei euch auslösen könnte. Denn wenn es stimmt, dass all unsere Erkenntnis bruchstückhaft ist, dann gilt das auch für all unsere gefundenen theologischen und geistlichen Erkenntnisse. Und wir können nicht davon ausgehen, dass wir Dinge, die wir gefunden haben in unseren Gedanken oder Herzen, einfach nur aussprechen brauchen und alle anderen stimmen dann sofort zu und sagen, ja klar, dass ich da noch nicht drauf gekommen bin. Sondern da müssen wir danach suchen, wie wir das transportieren können, wie wir das sagen können, damit andere das auch verstehen können. Da müssen wir uns immer wieder neu auf den Weg machen und dürfen uns nicht in dem Gefundenen ausruhen. Selbst wenn es so eherne Glaubensüberzeugungen sind wie die Erlösung durch das Kreuz, die Rechtfertigung allein aus Glauben, die Gnade, die Taufe, was auch immer. Denn wenn wir uns auf gefundenen Dingen ausruhen, dann werden sie nur schlecht, wie seinerzeit das Manna in der Wüste. Das Suchen ist eine prominente Tätigkeit in der Bibel. In jedem Buch werden wir mit dem Suchen konfrontiert. In jedem Buch sind fast auf jeder Seite irgendjemand, irgendetwas am Suchen. Seien es nun die Menschen, die suchen, oder ist es Gott, der sucht. Und dabei wird deutlich, dass das Suchen immer mit Bewegung zu tun hat. Im Sitzen kann man nicht suchen. Ihr dürft trotzdem sitzen bleiben. Aber wer auch im Kopf bequem im Sessel sitzt, der kann nicht suchen. Und der kann dementsprechend auch nichts finden. Gott selber hat sich ja auch in Bewegung gesetzt, um das Verlorene zu suchen, also uns zu suchen. Das war ja überhaupt der Grund, warum er an Weihnachten Mensch geworden ist. Jesus sagt es in Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und das bedeutete für Jesus, alles zurückzulassen, was er kannte, alles zurückzulassen, was er gefunden hatte, was er wusste, was er besaß. Und er hielt nichts wie einen Raub fest, schreibt Paulus in Philipper 2, 7, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich, damit er sie suchen und finden konnte. Gott hat es uns also vorgemacht, wie das geht mit so einer Lebenshaltung des Suchens. Und das menschliche Pendant dieser suchenden Lebenshaltung, das finden wir zum Beispiel unter anderem in der Abrahamsgeschichte. Hebräer 11, 8 bis 10, da kann man das mal aus einer anderen Perspektive lesen. Abraham, der alles aufgeben sollte, was er kannte und hatte, um etwas zu suchen, das er aus seiner Sicht noch gar nicht kannte und das er auch noch nicht hatte. Aber er vertraute darauf. Das heißt doch, in ihm war ein Gefühl der tiefen Sehnsucht. Ein Gefühl, das ihm sagte, dieses unbekannte Land, das du nicht kennst und das du auch noch nicht hast und niemand sagt dir, wo das ist, dieses unbekannte Land ist eigentlich deine Heimat. Eine Heimat, an die du dich zwar nicht mehr richtig erinnerst, die aber doch immer noch so als eine unbestimmte Grundsehnsucht in dir schlummert. Etwas aufzugeben, sich auf den Weg zu machen, um etwas zu suchen, das man verloren hat, das ist die Grundthematik der gesamten Gottesgeschichte. Und damit sind wir dann aber gleich auch schon an der etwas dunkleren Seite des Suchens. Denn die Motivation zum Suchen entsteht ja aus einem Mangel, aus etwas, das wir verloren haben. Es fehlt uns etwas und das wird uns bewusst und wir spüren daraufhin einen inneren Schmerz. Das haben wir vorhin bei den Kindern ja gesehen. Suchen ist nicht immer angenehm, vor allem in der Zeit, wo man es noch nicht gefunden hat. Oder wenn man, wie bei Memory, wenig Pärchen findet und verloren hat, das ist auch irgendwie doof. Das heißt, wir versuchen dann immer, unseren Mangel auszugleichen. Vielleicht erklären, warum wir doch noch beim Memory gewonnen haben oder so. Ne? Wir versuchen, diesen Mangel auszugleichen. Und es muss dabei gar nicht immer schon zu einer klaren Erkenntnis dessen gekommen sein, was uns genau fehlt. Oft ist das tatsächlich ja nur dieses unbestimmte Sehnen nach der blauen Blume, nach Eldorado, nach Shangri-La oder was es sonst noch für poetische Umschreibungen für das verlorene Paradies gibt. Ulrich Schaffer hat es einmal sehr treffend und sehr lyrisch in einem Gedicht ausgedrückt. Er schreibt über das unbewusste Wissen, etwas verloren zu haben. Du hast eine Arbeit. Dein Lohn reicht aus, um dir die meisten Wünsche zu erfüllen. Du bist nicht krank. Du brauchst Gott nicht. Warum stehst du dann manchmal tags am Fenster und versinkst in der weiten Landschaft? Deine Freundin verlässt dich nicht. Mit deinen Eltern kommst du gut aus. Dein Urlaub ist vorbereitet. Deine Freunde mögen dich. Du brauchst Gott nicht. Warum stehst du dann doch manchmal nachts am Fenster und versinkst in der Weite des Sternenhimmels? Kennst du den Wunsch, für den es keine Worte gibt? Leben, Erfüllung, Freiheit, Sinn sind die Worte, die dir kommen, aber keins trifft, was du suchst. Darum steht am Fenster deines Herzens das Gefühl des Suchens und versinkt in der Weite deiner Seele. Und dieser bittersüße Schmerz der Sehnsucht, der löst einen Impuls in uns aus, uns auf den Weg zu machen. Und dann geht man los und dann sucht man nach seinem ganz persönlichen Paradies. Wunderschön ist dieser Moment beim verlorenen Sohn zu sehen in Lukas 15, 17 bis 20, als es ihm ganz schlecht ging und er seinen Mangel deutlich spürte. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen. Und dann brach er auf. Und er wusste ja noch nicht, ob das auch gelingen würde. Aber er machte sich auf die Suche. Und weil das eben auch mit Schmerzen zusammenhängt, darum sind wir auch so froh, wenn wir endlich etwas gefunden haben, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr auf eine erneute Suche begeben wollen. Denn jede neue Suche wirft uns zunächst wieder auf den Mangel zurück. Und das ist unangenehm, das zu spüren. Weil wir aber ohne Suchen nicht in der Heimat ankommen, kommt Jesus und fordert uns trotzdem heraus, einen Lebensstil des beständigen Suchens einzunehmen. Und sagt in Matthäus 7, 7 und 8, sucht und ihr werdet finden. Denn wer sucht, der findet. Jesus macht uns dabei mit dieser Aufforderung keinen gut gemeinten Vorschlag, sondern er spricht hier von einer Zustandsbeschreibung. Das griechische Wort zeton heißt seid Suchende. Das Wort steht im griechischen Urtext als Partizip Präsens aktiv Und das ist eine spezielle Verbform, die ausdrückt, dass eine bestimmte Tätigkeit, die in diesem Satz vorkommt, gleichzeitig zum Prädikat des dazugehörigen Satzes stattfindet. Seid Suchende. Wer nicht mehr sucht, der findet auch nichts mehr. Und der verliert auch das, was er schon einmal gefunden hat, weil es schlecht wird wie das Manna in der Wüste. Das Suchen ist die Tätigkeit, die gleichzeitig zum Prädikat dieses Satzes hier in Matthäus 7 stattfindet. Und das Prädikat ist das griechische Wort heuriskei, finden. Und das steht auch wieder in einer sehr interessanten grammatikalischen Form da, nämlich dem Durativ Präsens. Und das wäre am besten zu übersetzen, so in Ruhrpott-Slang: Ihr seid gerade am Finden. Ne? Ihr seid gerade so am Finden. Während ihr Suchende seid, findet ihr bereits. Also wie in einem beständigen Kreislauf, wie in einem Tanz, sich gegenseitig umringend, bedingen sich Suchen und Finden gegenseitig, gehören untrennbar zusammen. Das heißt, wir finden nicht erst in ferner Zukunft nach einer erfolgreich abgeschlossenen Suche, sondern die Suche an sich ist auch schon das Finden. So wie es bei Konfuzius heißt, der Weg ist das Ziel. Aber hier bei Jesus mit dem Schwerpunkt darauf, dass wir nicht vergessen, dass wir noch auf dem Weg in den Himmel sind. Dass wir nicht vergessen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, wie es in Hebräer 13 heißt. Sondern dass wir sie immer und beständig suchen. Also nicht erst, wenn eine bestimmte Antwort auf dem Tisch liegt, sind wir Findende, sondern während wir mit einer bestimmten Haltung durchs Leben gehen, nämlich in dem Bewusstsein, dass wir auf einer Reise sind, dass wir in einer gewissen Vorläufigkeit leben. Und wenn wir diese oberflächlich betrachtet unsichere, zweifelnde, unruhige Lebenseinstellung einnehmen, dann sind wir in diesem Augenblick gleichzeitig auch am Finden. Natürlich, ich hatte es ja schon erwähnt, suchen wir immer an irgendetwas, an dem wir uns festhalten können, das uns Sicherheit gibt. Wir suchen nach etwas Beständigem in dieser Welt. Es gibt es aber nicht. Es gibt in dieser Welt nichts Beständiges. Wir können es hier nicht finden, denn wir leben zwar in dieser Welt, aber sie ist nicht wirklich unsere Heimat. Und wir sind nicht von dieser Welt. Ja, die Welt ist wunderschön, aber sie ist im Grunde genommen nur ein Flüchtlingslager, ein Asylantenheim im Hinterhof des Universums im Vergleich zu unserer himmlischen Heimat. Deswegen müssen wir natürlich trotzdem der Stadt Bestes suchen, unsere Umwelt gestalten, weil sie uns dafür auch überantwortet wurde, wie Gott auch durch den Propheten Jeremia spricht, Jeremia 29, Vers 7, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Wir können die Welt genießen und für sie dankbar sein. Trotzdem ist unsere wahre Heimat der Himmel. Und genau aus dem sind wir leider verbannt worden und müssen bis zum jüngsten Gericht hier im Auffanglager Erde leben. Und wenn wir dann irgendetwas gefunden haben, das dem Himmel ähnlich ist oder das uns an unsere himmlische Heimat erinnert, dann sehnen wir uns eben danach, das festzuhalten, ein Stück Ruhe und Frieden zu erleben und nicht wieder auf der Suche mit der unruhigen Realität konfrontiert zu werden, noch nicht angekommen zu sein. Aber alles, was wir hier finden können, sind nur Vorstattungen unserer himmlischen Heimat. Und deswegen müssen wir in Bewegung bleiben, müssen auf der Suche bleiben. Und wenn wir suchen, dann geschieht das eben durch Bewegung, durch Antrieb, durch Infragestellen dessen, was wir meinen zu wissen und meinen gefunden zu haben. Und damit suchen wir dann sozusagen auch durch Streitgespräche, durch Disputationen oder Auseinandersetzungen. Und ich fand das sehr interessant in der Vorbereitung, dass das Wort Zeteo für Suchen auch die Bedeutung von Streitgespräch annehmen kann. Zeta und Mordio, genau. Und das ist uns ja nicht so lieb, Zeta und Mordio, ne? Aber auch das gehört in die Herausforderung Jesu hinein, einen Lebensstil des Suchens und Findens einzunehmen. Bei dem Streit der Johannesjünger mit den Juden in Johannes 3, Vers 25 oder dem Zusammenstoß von Paulus und Barnabas mit den Judaisten in Antiochia in Apostelgeschichte 15 und bei vielen anderen Gelegenheiten im Neuen Testament ging es doch nicht in erster Linie darum, dass man sich böse war oder dass man sich Böses wollte, sondern das Wort Zetäsis legt nahe, dass es hier um die Suche nach der Wahrheit ging, um das Ringen, den Willen Gottes herauszufinden. Denn alles, was wir finden und erkennen, ist wie gesagt immer auch bruchstückhaft. Und es gibt nur eins, was auch das Wort Gottes immer wieder andeutet, das unverbrüchlich ist. Und das ist noch nicht mal das Wort Gottes selber, sondern das ist die Person Jesu. Sein Leben und sein Wirken und das, was er gesagt hat. Denn es ist uns kein anderer Name gegeben unter dem Himmel und auf der Erde, in dem wir das Heil finden können, als allein der Name Jesus. Apostelgeschichte 4. Und nur wer den Namen Jesus anruft, der wird errettet. Römer 10. Immer wieder eine Fokussierung auf die Person Jesus. Und darin sind wir uns dann auch alle gleich, die wir uns Christen nennen, die wir zu einer christlichen Kirche gehören, die Katholiken, die Baptisten, die Charismatiker, die Evangelikalen, die Liberalen. Es geht um Jesus. Wir alle drehen uns in unserer Suche, in unserer Wahrheitsfindung um die Person Jesus Christus von Nazareth. Eine Kirche oder eine christliche Gruppe, die sich nicht mehr um den Namen Jesus bzw. die Person Jesus dreht, ist keine christliche Gruppe mehr. Wer das Label christlich führen will, der muss auch etwas mit dem Christus zu tun haben. Und das ist der Punkt, in dem wir uns aber auch alle einig sind. Darum geht es, darum dreht sich bei uns alles. Da können wir uns treffen, da liegen wir auf einer Wellenlänge und da vergessen wir auch mal die Unterschiede und den Streit, den wir miteinander haben. Darauf können wir uns zurückziehen bei allen anderen Erkenntnissen, die wir sonst so unterschiedlich haben und die wir auch so erbittert immer wieder verteidigen, wo wir so erbittert miteinander kämpfen, bis hin zur totalen Irrationalität, wo es dann auch gar nicht mehr um Jesus geht, sondern letztlich nur noch ums Recht haben. Aber das sind ja alles nur so Nebenschauplätze. Das ist nicht das Zentrum, das ist nicht der Kern. Und da kommt in die Suche eben auch das Modell ins Spiel, wie Jesus seine Jünger beruft und dann mit ihrer Unterschiedlichkeit umgeht. Und das habe ich ja auch hier schon mal erzählt, Jesus beruft ein äußerst kontroverses Gremium. Zumindest kann man das an Matthäus dem Zöllner und Simon dem Zeloten sehen. Der eine hat herausgefunden, dass es besser ist, mit den Machthabern zu kooperieren, um das Schlimmste zu verhindern. Und der andere hat herausgefunden, dass man die Wahrheit nicht verwässern darf und sich geschworen, jeden Zöllner, dessen er habhaft werden konnte, umzubringen. Und Jesus hat den beiden nie gesagt, wer von ihnen recht hat. Er hat ihre Unterschiedlichkeit nie thematisiert, sondern er hat ihre Gemeinsamkeit betont. Und ihre Gemeinsamkeit lag darin, dass Jesus sie eingeladen hatte, ihm nachzufolgen. Das heißt, das Einzige, was Gott zu interessieren scheint, ist, folgt ihr mir nach oder folgt ihr mir nicht nach? Dreht ihr euch um meine Person oder dreht ihr euch um was ganz anderes? Ich habe euch eingeladen, sagt Gott, das ist die Hauptsache. Und ihr seid dieser Einladung gefolgt. Ihr seid zu mir gekommen und der Rest ist eure Sache in euren jeweiligen Lebenswelten. Auch als die Jünger erzählen, dass irgendwelche anderen Leute auch im Namen Jesu Dinge tun, die aber gar nicht zum Jüngerkreis richtig gehörten und die darum doch irgendwie ausgeschlossen gehörten, da sagt Jesus in Markus 9, hindert sie doch nicht dran. Keiner, der in meinem Namen Wunder tut, kann so leicht schlecht von mir reden. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wie soll man dann also suchen? Wie sollen wir diese Lebenshaltung verwirklichen, sie im Alltag ausleben? Die Theologie ist es jedenfalls nicht, was mit Suche gemeint ist. Auch nicht die Orthodoxie oder die Heiligung, der Versuch, alles richtig zu machen und sich an Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten zu halten. All das ist nicht das Suchen nach der Wahrheit, sondern wir suchen, und wir haben das heute Morgen auch schon ausgiebig getan, wir suchen durch die Doxologie. Die Lehre von der Verherrlichung der Person Jesu, also die Anbetung, der Lobpreis. Dadurch suchen wir. Wir suchen erstens unter dem Aspekt der Bruchstückhaftigkeit und zweitens mit dem Blick auf Jesus. So haben das die Alten eben auch schon gemacht. Sie suchten mit dem Blick auf Jesus in der Anbetung nach Wahrheit und haben dann das aufgeschrieben, was ihnen da an Erkenntnissen gekommen ist. Lobpreis und Anbetung, das heißt Doxologie, und die aufgeschriebenen Wahrheiten, die man da gefunden hatte, die heißen Dogmatik. Und wenn wir alle zusammenkommen, um uns auf Jesus und uns auf Jesus ausrichten, wenn wir uns alle von ihm rufen lassen und ihn gemeinsam anbeten, um ihm Ehre zu bringen, ihm Dank zu bringen, und wenn wir gemeinsam staunen über seine Liebe und Herrlichkeit, von all unseren unterschiedlichen Standpunkten und Erkenntnissen aus, dann werden wir, während wir noch suchen, die Wahrheit finden. Und dann wird diese Wahrheit uns frei machen. Denn die Wahrheit ist die Person Jesu. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und nicht, ob wir in der Frage des Abendmahls übereinstimmen, ob wir in der Tauffrage übereinstimmen, ob wir in was weiß ich für theologischen Unterschiedlichkeiten übereinstimmen, sondern ob wir gemeinsam Jesus nachfolgen und ihn anbeten. In Wahrheit müssen wir nämlich täglich danach suchen, ob wir uns persönlich noch um die Person Jesu drehen. Ob wir Jesus nachfolgen, ob Jesus derjenige ist, der Herr ist, ob er der Gastgeber ist und wir seine Gäste oder ob wir schon Herren und Bestimmer sind. Ob wir Jesus nachfolgen und ihn anbeten oder eben nicht. Das ist das Suchen und das ist auch gleichzeitig das Finden. So war es in der alten Kirche, dass aus der Doxologie heraus die Dogmatik entstand und so kann es bei uns heute auch sein. Man hat Jesus angebetet, ihn angeschaut, sich von ihm verwandeln lassen in sein Ebenbild. Und aus dieser innigen Beziehung zu Jesus heraus, da hat man dann mit seinem menschlichen Verstand bestimmte Wahrheiten von Gott empfunden, gesehen und versucht, sie in sein konkretes Lebensumfeld zu übertragen. Und daraus dann einen gefundenen Lehrsatz zu machen. Und gefundene Lehrsätze über das Wesen Gottes und über die Zusammenhänge der ewigen Welt, die heißen eben auf Griechisch Dogmatik. Und wie die Dogmatik zu beurteilen ist und wie sie zu bewerten ist, darum dreht sich dann letztendlich die Theologie. Aber auch alles, was wir im Lobpreis finden, ist bruchstückhaft und soll uns ermutigen, weiterzusuchen, weiter in Richtung Heimat zu gehen. Auf dem Weg zum Himmel müssen wir die Dinge, die wir gefunden haben, immer wieder neu bedenken, untersuchen, um Neues in dem Alten finden zu können. Und damit auch wieder erneut die Freude des Findens zu erfahren und weitergeben zu können. Und dazu möchte ich euch am Schluss noch eine Geschichte erzählen. Da geht es um einen jungen Mann, der auch diese ungewisse Sehnsucht spürte, der merkte, dass ihm etwas fehlte und sich auf die Suche machte. Er fand nämlich, er habe einfach zu wenig Glück im Leben und beschloss, wie der verlorene Sohn Gott aufzusuchen, um ihn zu bitten, das zu ändern. Man sagt ihm auch, dass es zum Suchen gehört, dass man sich in Bewegung setzt und dass Gott in der Tiefe eines großen Waldes wohnte. Also macht sich der junge Mann auf den Weg. Am Waldrand trifft er auf einen Wolf. »Junger Mann, wohin gehst du?« rief der Wolf. »Zu Gott, damit er einen Glückspilz aus mir macht«, antwortete der junge Mann. »Oh, wenn du Gott siehst«, sagte der Wolf, »frag ihn doch, warum ich immer solchen Hunger habe.« »Okay, mache ich«, versprach der junge Mann und ging weiter. Als er ein Stück durch den Wald gegangen war, kam er an einer schönen jungen Frau vorbei, die traurig an einem Fluss saß. Sie rief ihn zu sich, »Junger Mann, wohin gehst du?« »Zu Gott, damit er einen Glückspilz aus mir macht«, antwortete der junge Mann. »Ach, wenn du ihn siehst, frag ihn doch bitte, warum ich mir so unglücklich bin«, bat die junge Frau. »Mache ich, ich frage ihn«, sagte der junge Mann und setzte seinen Weg fort. Nach einer Weile hört er wiederum eine Stimme, die ihn rief. Sie kam von einem Baum, der in der Nähe des Flusses stand. »Junger Mann, wohin gehst du?« »Zu Gott, damit er einen Glückspilz aus mir macht«, antwortete er. »Ach, wenn du ihn siehst, frag ihn bitte, warum ich immer so durstig bin, obwohl ich hier am Fluss stehe«, bat der Baum. »Geht in Ordnung«, sagte der junge Mann und ging weiter. Auf seiner Suche nach Gott hatte der junge Mann jetzt also bereits drei Dinge gefunden, die auf den ersten Blick nichts mit Gott oder seinem Glück zu tun zu haben schienen. Aber er lässt sich auf die Beziehung mit dem Wolf, der jungen Frau und dem Baum ein, verspricht ihnen zu helfen. Und er schafft es, sich von diesem Gefundenen wieder zu lösen und sein eigentliches Ziel im Blick zu behalten. Und dann findet er tatsächlich zu einer Gottesbegegnung. In der Mitte des Waldes traf der junge Mann Gott. Gott, sagte er, ich möchte, dass du einen Glückspilz aus mir machst. Mein ganzes Leben lang habe ich Pech gehabt. Zur Abwechslung könnte ich mal etwas Glück gebrauchen. Okay, sagte Gott, so sei es. Zeton heureske, sei ein Suchender und finde. Und jetzt geh nach Hause. Okay, bevor der junge Mann sich ganz beseelt von dieser Gottesbegegnung wieder auf den Rückweg machte, stellte er Gott aber noch die Fragen der drei, die er unterwegs getroffen hatte, bekam die Antworten, merkte sie sich gut, damit er sie ihnen ausrichten konnte. Und jetzt geschieht es, dass er so beseelt ist von seiner neu gefundenen Gotteserfahrung, dass er unachtsam wird, was ihm auf dem Hinweg nicht passiert ist. Er eilt also zurück, um sein neues Leben zu beginnen und läuft in seiner Aufregung fast an dem Baum vorbei. Aber der rief ihn, junger Mann, was ist mit meiner Frage? Ach ja, Gott sagte, du bekommst nicht genug Wasser, weil zwischen deinen Wurzeln und dem Fluss ein vergrabener Schatz liegt. Aber ich kann mich nicht länger mit dir unterhalten, denn ich hab's eilig, ich bin jetzt ein Glückspilz. Und rannte weiter. Und als er an der jungen Frau vorbeikam, rief sie, junger Mann, was ist mit meiner Frage? Ach ja, rief er im Laufen zurück, Gott sagte, du bist so unglücklich, weil du einsam bist. Er sagte, dass ein gut aussehender Mann hier vorbeikommen würde und sich in euch verlieben wird und ihr glücklich leben könntet bis ans Ende eurer Tage. Aber nun muss ich schnell weiter, ich habe jetzt Glück und mein neues Leben wartet. Als er aus dem Wald gelaufen kam, rief der Wolf ihm zu, junger Mann, was ist mit meiner Frage? Ach ja, antwortete der junge Mann etwas langsamer werdend. Gott sagte, du bist so hungrig, weil du nicht genug zu fressen hast. Und dann sagte er noch was ganz Merkwürdiges. Doch falls der Narr weit genug kommt, um dir das auszurichten, kannst du ihn zum Mittagessen haben. Wir dürfen das, was wir gefunden haben, genießen. Aber wir dürfen uns nicht in der trügerischen Sicherheit des Gefundenhabens ausruhen. Wer sich einrichtet in irgendetwas, das er hier auf der Erde findet, läuft Gefahr, nicht am Ziel anzukommen oder eben wie in der Geschichte schlussendlich doch noch vom Wolf gefressen zu werden. Sucht und ihr werdet im Suchen finden und bleibt im Finden auf der Suche nach dem, der euch finden will und kann. Jetzt suche ich und finde nur Bruchstücke. Aber einmal werde ich Gott so klar finden, wie er mich jetzt schon gefunden hat. Und das wird eine solche Freude in mir auslösen, wie sie jetzt schon in Gottes Herzen über mich ist, um mal Paulus in 1. Korinther 13 zu paraphrasieren. Amen. Das wollte ich gerne über das Suchen gesagt haben. Und es gibt im Grunde genommen nur ein Lied, mit dem wir jetzt das verstoffwechseln können. Da geht es auch um das Suchen. Bittet und euch wird gegeben. Sucht.